Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stock.
Und nochmal dir persönlich, lieber Andreas, vielen Dank für eine gute Zeit, die wir zusammen hatten.
Dieses BAföG hat die deutsche Sozialdemokratie in den 70ern durchgesetzt und viele Menschen, so wie ich, verdanken dem, dass sie einen Bildungsabschluss bekommen haben, den sie sonst vielleicht nie bekommen hätten, weil die Eltern sie es nicht hätten leisten können.
Und es steht übrigens auch in der baden-württembergischen Landesverfassung in Artikel 11, dass nämlich jedes Kind unabhängig von seinem finanziellen Hintergrund beste Bildungschancen haben soll. Wir brauchen eine offene, eine integrationswillige Gesellschaft.
Die Kollegen von den Christdemokraten haben sich lange schwer getan, damit zu akzeptieren, dass wir ein Einwanderungsland sind. Dadurch haben wir viel Zeit verloren. Weil wenn du nicht zugestehst, dass wir ein Einwanderungsland sind, dann ziehst du auch die Konsequenzen draußen.
Herzlich willkommen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast, in dem ich euch alle zwei Wochen begrüßen darf. Und ihr wisst es, in Soundcheck Politik geht es immer auch um die großen und kleinen Fragen der Politik, aber es geht auch um Musik. Und mit wechselnden Gästen spreche ich nicht nur über aktuelle politische Herausforderungen, sondern auch über Musik und andere Leidenschaften meiner Gäste. Und deswegen freut es mich ganz besonders, heute in Soundcheck Politik Cem Özdemir, den Spitzenkandidaten der Grünen für die Landtagswahl 2026 hier in Baden-Württemberg, begrüßen zu dürfen. Lieber Cem, ein ganz herzliches Willkommen.
Herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann darf ich endlich mal in diesem Podcast auftreten?
Lieber Cem, das ist ein ganz toller Einstieg ins Thema. Deswegen herzlichen Dank auch für diese Brücke, die du mir baust. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen unterhalten über deinen Weg hier ins schöne Baden-Württemberg. Und jetzt wissen wir ja alle, der Weg hat ja hier in Baden-Württemberg auch begonnen. Aber wir kriegen ja alle mit, dass wir in einer Gesellschaft leben, die gerade was das Thema Integration angeht, gerade so ein bisschen, manche sagen, ein Rollback erlebt. Dass Menschen, die einen anderen Namen haben, die vielleicht ein bisschen anders aussehen, sich irgendwie nicht mehr so willkommen fühlen. Und das gibt mir Grund und Anlass, mal einfach ein bisschen bei dir nachzuhaken, wie so deine Entwicklung aus dem wunderschönen Bad Urach heraus war und wie du das alles wahrgenommen hast in einer zugegeben anderen Zeit, weil in den 60er, 70er, 80er Jahren lebten wir in der Bundesrepublik Deutschland, in der das Thema Aufstiegsversprechen eine Rolle gespielt hat, wo die Frage, glaube ich, weniger war, wo kommt jemand her, sondern wo will jemand hin. Vielleicht mal ein paar Sätze von dir, lieber Cem, wie hast du damals in Bad Urach deinen Bildungsweg genommen und was hat dich dann bewegt, auch den weiteren Weg einzuschlagen?
Ja, gerne. Aber vorab, wenn ich darf, würde ich das noch schön sagen. Das ist ja eigentlich auch was Außergewöhnliches. Der Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei in Baden-Württemberg und Fraktionschef lädt mich ein, Kind der Schwäbischen Alb oder von Urach, aber eben halt auch selber Kandidat. Und meine Partei gehört in Baden-Württemberg gegenwärtig in die Landesregierung als führende Kraft. Deine Partei bewirbt sich drum, in der nächsten Landesregierung zu sein. Und trotzdem sitzen wir hier so zusammen, unterhalten uns. Das ist keine Selbstverständlichkeit, gerade wenn man um uns rumschaut in der Welt. Selbst in Deutschland gibt es welche, die das als Geschäftsmodell haben, dass sie an den Rändern versuchen, den Extremismus stärker zu machen. Umso mehr weiß ich das zu schätzen, dass ich hier eingeladen bin und will da erstmal Danke sagen. Danke auch für den Ton im Wahlkampf. Wir haben ja jetzt schon zwei erste Podien gemeinsam gehabt und dein Ton hebt sich einfach wohltuend ab. Du gibst auch mal anderen recht. Du bist nicht pauschal. Immer die einen haben recht, die anderen sind alle blöd. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass du eben diese Beliebtheit im Land hast. Die geht ja weit über deine Partei hinaus. Kenne ich. Und das hat einfach auch was mit Stilfragen zu tun. Dafür wollte ich einfach mal Danke sagen.
Das freut mich natürlich, wenn du das so wahrnimmst. Und es ist auch tatsächlich so gemeint, weil das ist meine innere Überzeugung, dass man nicht mit Krawall und vor allem nicht mit unsachlichem Streit die Menschen überzeugen kann von der Richtigkeit von Politik und auch von Themen, sondern dass es, glaube ich, im gegenseitigen Respekt erfolgen sollte. Und so habe ich jetzt auch dich wahrgenommen, das betonst du ja auch auf den Podien, auf denen wir schon gemeinsam waren. Die Herausforderungen sind so groß, dass man das eigentlich nur gemeinsam hinkriegen kann.
Absolut, gerade jetzt auch bei dem Thema Bildung, weil ich glaube, was Eltern jetzt gar nicht so hören wollen, ist irgendwie Schulstrukturdebatten, die hatten auch ihre Berechtigung, aber jetzt geht es ja darum, dass wir schauen müssen, wie kriegen wir in den Schulen, die es gibt, das bestmögliche Resultat. Und da sind wir auch schon bei mir, weil das, was zu meiner Zeit noch ein hoher Anspruch war, nämlich dass jemand aus einer Arbeiterfamilie, so wie ich, meine beiden Eltern sind ja als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen.
Ich glaube, deine Mutter war Näherin oder Schneiderin.
Die wurde es. Gell? Die war erst in der Papierfabrik in Urach, bis die Firma Konkurs angemeldet hatte und dann später zwar neu eröffnet hatte, aber sie war erst mal arbeitslos und hat sich dann selbstständig gemacht, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. In ihrem Pass, ich habe den noch, ab nach ihrem Tod habe ich mir das alles nochmal durchgelesen, da war ein Stempel selbstständiger Erwerbstätigkeit nicht gestattet, weil das damals gar nicht gewünscht war, dass Migranten sich selbstständig machen, außer, und dann wurde von Hand vermerkt, wo genau war es genau.
Okay, das war also quasi selektiv, was man machen durfte.
Das wurde also genau festgelegt, in diesem Gebäude, in dieser Straße, unter dieser Hausnummer darf sie eine Flickschusterei oder eine Endoschneiderei betreiben. Ein Haus daneben wäre schon nimmer gegangen. Mhm. Später ist das dann weggefallen. Und mein Vater, auch Arbeiter, hat zum Schluss Feuerlöscher produzierende Firma in Urach gearbeitet. Und ich habe also den Migrationshintergrund und den Arbeiterhintergrund. Und auch da will ich mal was sagen, was jetzt vielleicht etwas überrascht. Ich habe BAföG später bekommen. Mhm. Dieses BAföG hat die deutsche Sozialdemokratie in den 70ern durchgesetzt und viele Menschen, so wie ich, verdanken dem, dass sie einen Bildungsabschluss bekommen haben, den sie sonst vielleicht nie bekommen hätten, weil die Eltern sich es nicht hätten leisten können.
Und das kann man ja spiegeln, auch auf Menschen. Ich sag mal, mein Vater war auch ein Flüchtlingskind aus dem Sudetenland, aber meine Mutter stammt aus Baden-Württemberg, aber die waren beide auch keine Akademiker. Das heißt, das Arbeiterkind.de, ja, das sind wir beide, glaube ich. Ja. Und es wäre, glaube ich, in der alten Bundesrepublik undenkbar gewesen, dass man aus unserer Situation heraus einen höheren Bildungsabschluss oder gar ein Studium erreicht. Und ich glaube, das war dieses berühmte sozialdemokratische Aufstiegsversprechen, das durchs BAföG, aber natürlich auch durch Öffnungen in der Gesellschaft, es ermöglicht hat, dass Leute wie wir später dann den Weg übers Gymnasium, über dann das Studium gehen konnten, dann auch erfolgreich in dieser Gesellschaft wirken konnten.
Es ist bei mir in meinem Arbeitszimmer eine Postkarte mit Willy Brandt drauf, aber daneben auch Lord Dahrendorf, der, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja, als FDPler. Auch ein flammendes Plädoyer für ein durchlässiges Bildungssystem gehalten hat, von dem auch der Satz stammt, eine Bildungsrepublik kann am Mittagessen scheitern.
Ja.
Wie wahr?
Korrekt.
Ich kann ein Lied davon singen, denn die Schule zu meiner Kindheit, in meiner Kindheit endete nach der 5., 6. Klasse, meine Eltern zu dem Zeitpunkt immer noch berufstätig. Das heißt, erstmal war niemand da, ich hatte aber Hunger.
Das berühmte Schlüsselkind, das halt guckt hat, wo es bleibt.
Genau, und dann hatte ich ich glaube, 1,60 Mark waren es. Und das reichte halt entweder für die rote Wurst oder für die Currywurst oder für die Pommes. Das war meine Hauptnahrung jahrelang.
So hast du aber eigentlich ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ja, es ist, man sieht so nichts mehr.
Sage ich immer, wenn jemand sagt, geht das, Vegetarier? Sage ich immer, ich habe bis zu meinem 17. Lebensjahr so viel Fleisch gegessen. Das langt fürs restliche Leben. Ich habe für andere mitgegessen.
Das heißt, du hast jetzt die Garnitur, ist halt jetzt später. Aber gut, lassen wir das.
Ja. Also, okay. Also, und was ich eben dazu sagen wollte, ist, aber was wir nicht geschafft haben, und das müssen wir uns selbstkritisch angreifen, alle miteinander, und ich würde mir auch wünschen, dass das ein parteiübergreifender Anspruch ist, dass der Bildungserfolg von dem Elternhaus abgekoppelt wird. Ja, also unabhängig davon, ob deine Eltern Akademiker, Nicht-Akademiker, reich, arm sind, ob sie ihre Vorfahren auf die Schlacht im Teutoburger Wald gegen die Römer zurückführen können, das könnte ich jetzt nicht, oder eben, ob die Eltern woanders herkommen. Alle Kinder müssen die Chance haben, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das heißt ja nicht zwingend, dass sie studieren müssen.
Richtig,
ja. Sie können auch eine gute Ausbildung
machen. Das wird uns ja immer vorgeworfen, wir wollen alle ins Abitur oder gar ins Studium treiben und das stimmt ja gar nicht. Aber jeder soll, der das Potenzial hat, jeder oder jede, soll das den Abschluss machen können, der dem Potenzial entspricht. Darum
geht es ja. So ist es, genau. Aber es darf halt nicht vorentschieden werden, schon im Elternhaus oder schon im Kindergarten. Und mir bricht es immer das Herz, wenn ich mit Erzieherkolleginnen und Kollegen, ich bin ja gelernter Erzieher, spreche und die mir sagen, eigentlich können wir im Kindergarten schon sagen, welches Kind später mal wo landet. Und das, solange das nicht anders ist, haben wir alle miteinander, alle Parteiebenen, alle alle Gremien der Politik keinen guten Job
Und es steht übrigens auch in der baden-württembergischen Landesverfassung in Artikel 11, dass nämlich jedes Kind unabhängig von seinem finanziellen Hintergrund beste Bildungschancen haben soll. Und ich glaube, da sollten sich auch manche Konservative mal das nochmal nachlesen, weil das war keine grüne Landesverfassung oder auch keine sozialdemokratische, sondern das war eine sehr stark auch christlich geprägte. Du hast mir mal bei anderer Gelegenheit, Cem, erzählt, dass natürlich auf deinem Weg auch Persönlichkeiten eine Rolle gespielt haben, die jetzt nicht die Eltern waren. Du hast mir mal von einer sehr beeindruckenden Lehrerpersönlichkeit erzählt.
Das war nicht nur eine, das waren viele. Das war in der 5. Klasse der Hauptschule, wo ich dann erstmal war, weil ich bis zur 4. Klasse in Deutsch 5 hatte. War es eine FDP-Stadträtin, zu der ich heute noch sehr guten Draht habe, die mir dann Nachhilfe gab, weil meine Mutter in der Änderungsschneiderei gesagt hat, Frau Naumann, Sie müssen meinem Sohn Nachhilfe geben. Die hatte also gar keine
Chance. War bei der FDP und hieß Naumann, okay, das kann ein Zufall sein.
Und die hat mir Nachhilfe gegeben und hat da erst mal gemerkt, also Fehler anstreichen, keine gute Idee, die hat die richtigen Worte angestrichen. Mhm. Also damit ihr ein bisschen Motivation habt, grüner Stift, ich habe also gelernt, je mehr Grün im Leben, umso besser.
Yes, das jetzt weiß ich, wo es herkommt.
Da kommt's her. Und ich hatte aber auch ganz großartige Lehrer dann in der Realschule später. Eine Frau, Mock, vielleicht kennst du sogar noch den Herrn Mock, der war nämlich, also Walter Mock, der war
SPD-Abgeordneter,
ist leider verstorben. Und sie, Frau Mock, war Stadträtin in Urach, hat mich auch mal mitgenommen in den Stadtrat. Erste Stadtratssitzung, woher soll ich das kennen? Von meinen Eltern her.
Wie alt warst du
da? Da war ich in der Realschule, vielleicht so 7., 8. Klasse. Und die hat was ganz Großartiges gemacht. Die hat gemerkt, okay, bei dem zu Hause gibt es keine Tageszeitung. Mhm. Aber der Fernseher läuft. Mhm. Also hat sie gesagt, jetzt schaust du dir mal die Nachrichten an und machst ein Referat drüber. Mhm. Und später gab es, kennst du ja diese berühmten Abgeordnetenreisen.
Ja.
Das war damals noch in der Hauptstadt in Bonn und ich durfte da mal mitreisen mit ihr, also mit der Schulklasse. Die Frau Däubler-Gmelin, die Hertha, die war die gastgebende Abgeordnete und wir haben sie in Bonn besucht und die Grünen waren gerade frisch eingezogen. Mhm. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon grün eingefärbt, hatte dort meine Sympathien und saß da in der letzten Reihe drin. Und Frau Hertha Däubler-Gmelin schimpfte, dass jetzt seit dem Einzug der Grünen alles so lang dauert, weil diese Grünen halt die Sitzungen so lang machen. Ich glaube, da ging es mal um so einen Generalverkehrsplan. Da haben die Grünen namentliche Abstimmung bei jedem Projekt beantragt.
Yes, yes.
Ich gestehe, da hätte ich auch nicht nur Sympathien für die Grünen, wenn ich das abstimmen müsste. Und jedenfalls hat sie sich darüber beschwert. Und ich hatte halt damals so meine rebellische Phase und habe halt in der letzten Reihe vor mich so hingesagt, da müsst ihr halt mal was schaffen. Jetzt war das Blöde, das konnte man in der ersten Reihe hören.
Und wenn die Hertha Däubler-Gmelin da frech hört, die können schon recht.
Ja, Schwertkusch hat mir gesagt. Die war aber ganz okay. Also die hat da gar nicht so böse reagiert, hat das eigentlich geschickt gemacht. Aber die Lehrer haben sich in Grund und Boden für mich geschämt, haben sich entschuldigt für mich. Der eine Lehrer meinte sogar, ich beobachte dich schon eine Weile. Wenn du so weitermachst, dann nimmt es ein böses Ende mit dir. Und warum erzähle ich es? Jahre später, als wir dann Rot-Grün hatten, war sie ja Justizministerin. Und ich war innenpolitischer Sprecher und ab und zu musste ich mit ihr verhandeln.
Wusste sie also, noch damals von dem Ausflug?
Nicht mehr, aber ich habe sie ja gesagt, das ist übrigens unsere zweite Begegnung, ich war schon mal als Schüler bei dir. Da hat sie sich in Asch abgebracht. Also so können die Dinge sich verändern. Und auch das finde ich ist eigentlich ein Kompliment für unsere Gesellschaft, dass bei allen Hinderungsgründen, bei allen Hindernissen, bei allen Erschwernissen es ja theoretisch möglich ist, dass jemand... Du bist Anwalt und bist jetzt Fraktionsvorsitzender. Ich durfte Minister für dieses Land sein. Ich durfte Abgeordneter sein. Ich durfte das Land vertreten. Und das ist doch eigentlich auch ein Kompliment für unser Land. Was wir jetzt halt schaffen müssen, ist, dass das nicht die Ausnahmen sind, sondern dass wir das schaffen, dass mehr diesen Weg gehen. Weil ich immer denke, wie viele Talente gehen dieser Republik verloren, die vielleicht tolle Produkte erfinden können, die wir brauchen im Kampf gegen die Klimakrise, die wir brauchen im Kampf für den Erhalt der liberalen Demokratie, für was auch immer.
Aber genau deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir solche Persönlichkeiten haben, die uns auf der Strecke irgendwo begleiten. Aber ein Stück weit ist ja auch Zufall, ob man diesen Menschen dann begegnet oder eben nicht. Und ich glaube, wir müssen die strukturellen Hindernisse, soweit wir es überhaupt können, wegräumen. Und da würde mich natürlich noch interessieren, Cem, wenn du jetzt auf die heutige Situation schaust. Wir haben ja eine Situation, in der wir schon lange eine Einwanderungsgesellschaft eigentlich sind. Manche aber das irgendwie immer noch als schwierig empfinden, weil vor allem immer das Thema Migration, vor allem Menschen, ich habe es vorhin gesagt, die anders aussehen, vielleicht aus einem anderen Kulturkreis kommen, immer zunächst mal als Bedrohung sehen. Ja, also immer so aus einer abwehrenden Haltung heraus. Und wie könnten wir es schaffen, vielleicht auch in unserem Bildungssystem da mehr Offenheit reinzukriegen. Mir geht es schlicht und einfach darum, wie schaffen wir es, dass Kinder eben nicht abgestempelt werden. Du hast vorhin was über deinen Weg gesagt, ja. Das war halt die Hauptschule, weil man vielleicht in dir das Potenzial gar nicht gesehen hat, das tatsächlich da war. Ist es richtig? Das sind ja so die Fragen, die wir uns auch bildungspolitisch stellen müssen. Bei Kindern schon im Alter von 9 Jahren zu entscheiden, wie der Weg oder wie der potenzielle Abschluss dann irgendwann aussehen wird? Oder sollten wir da nicht allen Interesse dran haben, dass wir Kinder so individuell wie möglich fördern, weil die einen, das brauchen wir gar kein, das Thema Migrationshintergrund gar nicht dazu, die einen sind schneller, die anderen langsamer, die einen starten früher los und die anderen brauchen noch eine Weile. Wie siehst du da, jetzt sagen wir mal gerade in den bildungspolitischen Debatten, die Rolle des Kindergartens, der Kita, der Grundschule vor allem, wo ja noch alle Kinder beieinander sind und dann geht es halt eben doch um diese Frage, was passiert ab Klasse 5, aber die können wir ja mal weglassen. Aber schon allein bis 10 Jahren müsste man ja jedem Kind so ein starkes Fundament geben, damit jedes Kind auf eigenen Füßen steht.
Und es kommt noch was dazu, was sich, glaube ich, nochmal verändert hat seit den 70ern bis heute. Die Rolle der sozialen Medien, die das auch nochmal massiv verschärfen. Also hast Glück, dass du ein Elternhaus hast, wo zu Hause ein Brockhaus steht oder eben Bücher sind und wo man frühzeitig mit Büchern in Verbindung kommt oder nicht. Und jetzt kommt eben noch diese neue Dimension dazu, was gerade bei denen, die sowieso schon einen Rucksack, ein Problem mitbringen, auch das Wissen oft nicht vorhanden ist über die Wirkung von sozialen Medien, des Handys. Manchmal, weil die Eltern nicht können oder es nicht besser wissen, die Zeit nicht haben, das Mobiltelefon eine Rolle einnimmt, die schon fast krankhaft ist, in Richtung Sucht geht. Und wir lassen die Schulen allein damit. Ich bin da gar kein Freund davon. Ich finde, das bräuchte da klare Regeln, die verständlich sind. Ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass die Bundesregierung in Brüssel durchsetzt, dass wir gegenüber den amerikanischen Tech-Konzernen, aber in dem Fall auch gegenüber dem chinesischen Konzern TikTok, europäische Regeln durchsetzen, deren Einhaltung durchsetzen. Und wir sagen ja auch nicht, da draußen steht ein Auto, schätz selber ein, ab wann du fahren kannst, sondern es gibt Altersgrenzen, es gibt einen Führerschein. Und bei sozialen Medien, von denen wir wissen, dass diejenigen, die diese Programme schreiben, es ihren eigenen Kindern verbieten, finden wir das völlig normal, dass die das nach Gusto selber einschätzen. Das halte ich für nicht gut. Also da mache ich mir wirklich große Sorgen um das Land von Goethe, Schiller, Lessing, ob wir eines Tages mal diese Bücher im Literaturarchiv in Marbach bewundern. Aber lesen können wir sie dann nimmer, wenn wir so heute machen. Oder es verteilt sich eben wieder nach dem Elternhaus.
Du weißt, es geht ja immer in der Debatte dann auch sehr stark um die Frage, brauchst du ein Verbot oder ist das Thema Medienkompetenz? Also das, ich sage mal, und ich glaube, ein Stück weit ist beides. Ich glaube, wir brauchen beides.
Um eine Medienkompetenz, aber bei aller Medienkompetenz, die Versuchung ist doch so groß. Ich meine, ich nehme mich selber, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bilde mir ein, so ein bisschen Medienkompetenz habe ich schon auch selber mit meinem Mobiltelefon. Ich habe die Bildschirmzeit immer eingestellt. Mein Sohn hat immer nach einer Weile einen Weg gefunden, wie er das austrickst hat. Und bei der PlayStation habe ich mitgekriegt, der Nachbarsbuh, also noch in Berlin damals, der hat sich selber zum Systemadministrator eingesetzt. Da kann ich natürlich noch so viel Bildschirmzeit regulieren. Ja, wenn er Systemadministrator ist, gibt es keine Altersgrenze, gibt es keine Zeitgrenze. Also, was ich sagen will, ist, auch das Thema muss in den Blickwinkel. Aber du hast natürlich recht, wir müssen früh anfangen. Das ist gut, dass die Landesregierung jetzt das Thema Sprachstandsmessung in den Blick genommen hat. Andere haben das früher gemacht, das kann man auch sagen. Das hätte man früher anfangen müssen. Und dass man frühzeitig Konsequenzen zieht, ist richtig. Das individualisierte Lernen, das wir ja auch in deiner Zeit als Minister mit auf den Weg gebracht haben, ist, glaube ich, der richtige Weg. Eine Sache, die ich jetzt neulich nochmal gesehen habe, wo du einfach aus den Latschen kippst und denkst, das gibt's gar nicht, dass wir das immer noch so machen. Ich war in der Berufsschule, toll engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die sich kümmern um die Jugendlichen. Und dann sagt die Lehrerin mir halt, wissen Sie, ich habe hier Jugendliche, da erfahre ich durch Zufall, dass die psychische Probleme haben. Weil es gibt bei uns ja keine Übergabe, bei uns keine Bildungs-ID. Jetzt kommt die endlich in Baden-Württemberg. Bin ich dankbar dafür. Erstens, die jetzt auch schon früher geben dürfen. Zweitens, wir brauchen sie bundesweit. Also bei aller Liebe zu Baden-Württemberg,
Aber da darf ich dir sagen, als Trost, wir haben in den Koalitionsverhandlungen genau das entschieden, nämlich dass es die Schüler-ID zukünftig geben soll. Ist das eine Umsetzungsthematik und ich hoffe, dass das auch zügig auf den Weg gebracht wird. Aber ich hoffe, dass da Frau Prien, Bundesfamilienministerin und dann auch für Bildung zuständig, als ehemalige Kultusministerin, dass die auch die da relativ schnell was hinbringt.
Ich habe das auch sehr begrüßt, dass sie sich so da klar positioniert hat. Also bei aller Liebe zu Baden-Württemberg, auch wir ziehen gelegentlich um und dann muss es da einfach eine lückenlose Übergabe schulartenübergreifend geben. Also ich glaube, da kann man schon eine Menge mehr machen, dass das besser wird. Wir sind dringend darauf angewiesen. Das gehört aber natürlich auch dazu. Und ich weiß, ein Thema, das dir auch wichtig ist, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch ein Bestandteil davon, weil wir dringend darauf angewiesen sind. Auch da, glaube ich, geht noch eine Menge mehr.
Und jetzt machen wir einen kleinen Cut, was das Thema angeht, denn ihr wisst es, Soundcheck Politik beschäftigt sich immer auch ein bisschen mit den Vorlieben meiner Gäste und vor allem mit ihren musikalischen Vorlieben. Ich frage dann immer, was ist das, was auf deinem Ohr ist, wenn du beim Joggen oder bist oder was tretterst du auch mal, wenn du dich unbeobachtet wähnst und unter der Dusche stehst. Cem, was sind so deine musikalischen Geheimnisse, die du uns heute mitteilen möchtest?
Also ich kann ja mal sagen, mein letztes Konzert war in Stuttgart. Im Cannstatter Wasen Neil Young, als er hier war.
Ordentlich. Stabil wird
das. Den habe ich noch nie live gehört gehabt. Okay. Ich dachte einfach, also solange der noch auftritt, muss ich den einmal gesehen haben. Und das war auch klasse. Wenn er jetzt so um die 80 rum, war in Woodstock dabei mit
Kunst. Und ein ganz Young. Überzeugter Trump-Hasser. Und damit ist er mir schon von Grund auf sympathisch. Da bräuchte ich gar keine Musik.
Auch nicht durch die Auswahl seiner Lieder und Texte. Das macht ihn mir auch sympathisch. Ich befürchte nur, dass der Reach-Out in das Trump-Spektrum
schaubar
ist. Leider. Das muss ja auch nicht sein Anspruch sein. Dann war ich davor bei Springsteen in Hannover, als der da war.
Da wollte ich gerade sagen, Trump spielt ja immer fröhlich Born in the USA und hat den Song überhaupt nicht begriffen, weil
Bruce Springsteen ist ja auch ein. Das hat er ja schon gemacht und da hat sich Springsteen dagegen gewehrt. Vor allem über den Text, die weiß man ja, dass es eigentlich um eine andere US-Erzählung geht. Ja, also es ist bei mir kreuz und quer. Meine Partnerin hört Techno, also nehme ich das auch mit. Ich nehme eigentlich alles mit, was es so gibt an Musik. Und jetzt, je älter ich werde, umso mehr habe ich jetzt auch das Drei-Sparten-Haus entdeckt für mich mit Oper. Ich war jetzt bei I Did It My Way, im Stück mit dem Lars Eidinger, auch ganz faszinierend. Also bin da eigentlich relativ breit aufgestellt.
Was mich sehr freut. Und für heute hast du dir ein kleines Musikstück gewünscht. Das dürfen ja meine Gäste.
Das ist auch nichts, was ganz.
Bist wieder ganz zurück zu den schwäbischen Wurzeln. Manche da draußen werden es vielleicht gar nicht mehr kennen. Aber wir sind damit so ein bisschen groß geworden, glaube ich. Deswegen ein kleiner Song von Krach Musikow.
Oberland war mal im Baueraufstand. Da war einmal ein großer Bauerkrieg. Gut 400 Jahre sind schon vergangen. Seid ihre Schlachter da und führt. Dreibeugene war der Bau das ganze Leben und Sklaven von der Fürsten und vom Pfaff. Drum hat sich's Volk gegen die Obrigkeit aufgelehnt und hat seine Freiheit gefordert und sein Recht. Und endlich haben sie 12 Artikel aufgestellt, wo freie Jagd und Fischfang wird verlangt. Und freie Wahl vom Pfaff und freier Glaube und auch das Recht, a Waff zum Tragen. Als hier der schwarze Bauerhaufer auf gegen Fürster macht.
Ja, und nach diesem Song von Krach Musikow, ich finde immer noch ein beeindruckendes Stück und vor allem auch eine beeindruckende Band von den Brüdern Köberlein vom Bauerkrieg, werden wir heute jetzt einen kleinen Soundwechsel haben. Ihr wisst es, der Soundwechsel wird immer eingespielt mit einem Gast, der etwas zu unserem heutigen Gesprächspartner oder auch zum Thema sagt. Heute begrüßen wir sehr herzlich den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.
Der Soundwechsel.
Lieber Cem, lieber Andreas, wir alle drei teilen ja die Leidenschaft zum Fußball. Cem und ich sind jetzt mal gerade vorne dran mit dem VfB, aber es war nicht immer so, wie wir wissen. Und jetzt machen wir uns natürlich Sorgen um Heidenheim, die so einen sympathischen und grandiosen Fußball eigentlich spielen mit den Mitteln, die sie haben. Die werden das aber wieder reißen, da bin ich sicher. Bildung ist ja für uns alle ein Lebensauftrag. Der Cem geht da ja mit in den Wahlkampf wieder das Aufstiegsversprechen lebendig zu machen. Und wir haben ja beide versucht, in meiner ersten Legislaturperiode Bildungserfolg von der Herkunft zu entkoppeln. Ist uns nur mäßig leider gelungen. Hat viele Gründe, aber du hast da einen guten Job gemacht. An dir lag es nun wirklich nicht. Das kann man ernsthaft nicht sagen. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir die Parteien der Mitte die Fäden zusammenhalten, gegen das Anfressen der Demokratie vor den Extremisten her und unbequemen Fragen nicht aus dem Weg gegangen zu gehen. Das hast du auch nie gemacht. Also insofern gehen wir jetzt, glaube ich, in einen interessanten und spannenden Wahlkampf. Und nochmal dir persönlich, lieber Andreas, vielen Dank für eine gute Zeit, die wir zusammen hatten.
Ja, das war der Soundwechsel. Eigentlich sollte er was über dich sagen, Cem, aber jetzt hat er über uns beide was gesagt. Ich sage jetzt einfach mal, das war sehr nett und sehr wertschätzend, ich glaube, uns beiden gegenüber. Und das tut auch gut. Deswegen lass uns in den zweiten Teil des Gesprächs starten. Ich habe vorhin so ein bisschen auch angetextet, die Situation in unserer Gesellschaft, in der wir uns ja gerade befinden. Auch dieses Thema Veränderungen im gesellschaftlichen Klima. Wir haben den ersten Teil über das Thema Bildungschancen gesprochen. Auch, nicht nur, aber eben auch von Kindern mit Migrationshintergrund. Und im zweiten Teil würde ich gerne mit dir so ein bisschen den aktuellen Punkt aufnehmen, nämlich diese Stadtbilddebatte, die da läuft. Und ich glaube, wir haben es alle mitgekriegt. Ich zitiere nochmal, was der Bundeskanzler da, Friedrich Merz, vor Kameras gesagt hat. Zitat, bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 2024 aus 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Jetzt schiebe ich ein. Kann er sich bei der Ampel bedanken, weil da sind viele Entscheidungen schon damals getroffen worden, Klammer zu. Aber so sein Zitat weiter, wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Das muss beibehalten werden, das ist in der Koalition verabredet. Zitat Ende. Und jetzt wissen wir ja alle, was diese Sequenz ausgelöst hat bei ganz vielen Menschen, die auf einmal das Gefühl haben, auch ein Bundeskanzler bedient da so ein Narrativ, das irgendwie ein Problem hat mit Menschen, die jetzt nicht einem, ich sage jetzt mal, normalen Stadtbild entsprechen. Ja, wo fängt das nicht so ganz normale Stadtbild überhaupt an? Was hast du im ersten Moment gedacht, als du dieses Zitat gehört hast? Und vor allem auch, wie hast du dann die weitere Diskussion wahrgenommen?
Darf ich kurz noch eine Verbindung herstellen zu dem Liedwunsch von vorhin, weil so ein bisschen indirekt hat es damit zu tun, worum ging es denn da in dem Lied vom Bauernkrieg? Es ging um die Bauern, die sich beginnend in Memmingen damals mit den 12 Artikeln erhoben hatten, gegen die Obrigkeit, damals auch gegen die Kirche, sagten, wir wollen unseren Pfarrer selber wählen, wir wollen den Zehnten loswerden und diese ganzen Lasten, die uns das Kreuz kaputt macht und in den Hunger treiben. Und das gab einen Flächenbrand, einen Aufstand. Eigentlich im Kern ein Schrei nach Partizipation und, wenn man so will, die Urquelle der Einforderung von Demokratie. Und das hat in der deutschen Geschichte ja sich durchgezogen wie ein roter Faden, leider meistens erfolglos, bis auf die deutsch-deutsche Einheit. Aber ich denke an die Paulskirche, ich denke ans Hambacher Fest und so weiter. Und jetzt komme ich langsam zu heute. Beim Hambacher Fest, das wissen viele nicht, waren Vertreter aus Polen dabei nach der polnischen Teilung. Da waren welche aus Frankreich dabei. Das heißt, die hatten schon den Blick Richtung Europa. Die wussten schon, dass die Errichtung des deutschen Nationalstaats einer sein soll, der den Nachbarn keine Angst macht, sondern mit ihnen gemeinsam die Trikolore hochhält, den Kampf für Aufklärung, für die Werte der französischen Revolution. Und das ist ein permanenter Kampf, der immer wieder neu gefochten werden muss, bei uns und anderswo in der Welt. Und der heißt ja auch, ich zitiere mal das deutsche Handwerk, die hatten mal ein schönes Plakat, da steht drauf, Menschen, entscheidend ist nicht, wo man herkommt, sondern wo man hin möchte. Ja. So, und wenn das der Ansatz ist, dann kann ich auch von dem Bundeskanzler erwarten, dass er sich nicht wie ein teilnehmender Beobachter aufstellt, sondern dass man merkt, da spricht der Kanzler, ob es über Berlin ist, in Brasilien, ob es über Stadtbild ist, ob es über was auch immer ist, dass er da die nötige Sensibilität hat. Das heißt nicht, dass er alles in Watte packen muss, aber er muss so formulieren, dass er weiß, dass seine Worte Konsequenzen haben.
Und ich glaube, bei der Stadtbilddebatte war genau das Problem. Ich glaube, dass er das Stadtbild anspricht, das thematisiert ja etwas, was ich glaube, man auch nicht verschweigen kann. Viele Menschen haben Irritationen in manchen Stadtvierteln, ja, wo sie sagen, da ist Kriminalität, da ist etwas, ich fühle mich nicht so ganz wohl, ich fühle mich unwohl.
Ja, aber der Satz fehlte.
Und
halt.
genau da hätte ich erwartet, dass das kommt.
Und ich möchte, dass alle Leute sich zu jeder Tages- und Nachtzeit, das gilt vor allem für Frauen, überall in Deutschland sicher fühlen können. Ja. Und wenn da Leute sind mit Migrationshintergrund, die das in Frage stellen.
Oder auch ohne.
Beschäftigen wir uns damit. Und jetzt kommt dein Einwurf. Und das heißt aber auch, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich ebenfalls sicher fühlen müssen, wenn sie nicht aussehen, wie wenn sie direkt von den Wikingern abstammen. Und leider in manchen Teilen eher im Osten Deutschlands manchmal ein Problem haben, sicher auf die Straße zu gehen. Also wenn er das eingefordert hätte, dass für alles Sicherheit gilt, ich glaube, dann hätte er sogar den meisten Menschen aus dem Herzen gesprochen, deutsch, nicht deutsch, und hätte den Finger in die Wunde gelegt. Er hat es ja dann beim Nachlegen nochmal präzisiert, aber ich würde mir eigentlich ein bisschen wünschen, dass ein Kanzler schon bei der ersten Formulierung den Ton halbwegs trifft, weil dafür ist die Zeit einfach zu ernst und die Verhetzung an den Rändern zu groß leider.
Und da, ich sage mal, die Stadtbilddebatte nehme ich jetzt mal als Pars pro Toto für ein gesellschaftliches Diskussionsklima, das ja eigentlich schon viel länger andauert. Und da will ich auch so ein bisschen mal von dir hören, wie du denkst, dass wir das vielleicht aufgelöst kriegen. Wir haben ja gemerkt, dass dieses, ich sage jetzt mal, dieses Thema Migration, 2015 hatten wir die Zuwanderung mit diesem wirklich, ich sage jetzt mal, fast schon rührenden, teilweise Willkommenskulturthema, wo man Menschen am Bahnhof begrüßt hat. Ja. Und dann wurde es dann innerhalb von ein paar Monaten umgeschlagen, ist Kölner Domplatte. Ja, dann haben wir ja gemerkt, dass da, ich sage mal, eine gesellschaftliche Diskussion sich auch verändert hat. Und die Frage, wie wir über eine Gesellschaft reden, die ja, und das sind die Fakten, Zuwanderung braucht, gerade in den Arbeitsmarkt, weil wir werden den Fachkräftebedarf ja auch bei der geringen Geburtenrate gar nicht aus eigener Kraft stemmen können. Also wir brauchen eine offene, eine integrationswillige Gesellschaft und gleichzeitig führen wir einen Diskurs, jetzt zitiere ich mal Herrn Seehofer, den früheren bayerischen Ministerpräsidenten, die Migration ist die Mutter aller Probleme, das ist ein Zitat. Mhm. Dann die Art, wie Friedrich Merz im Bundestagswahlkampf das Thema, ja, ich sage jetzt mal, auch zugespitzt hat, auch mit dieser Abstimmung mit einer Mehrheit mit der AfD. Wie schaffen wir es, da rauszukommen aus einer solch verhärteten Diskussion, die ja Angst getragen ist, in eine Diskussion, die die Probleme zwar benennt und auch löst, aber gleichzeitig auch die positive Seite sieht, nämlich dass unglaublich viele Menschen, die zu uns gekommen sind, heute ein wichtiger, tragender Teil der Gesellschaft sind. Teilweise als Selbstständige, als Beschäftigte, als Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, teilweise in politischen Funktionen, ja heute tolle Arbeit machen und Teil unserer Gesellschaft. Wie schaffen wir es wieder, diesen Diskurs ein Stück weit zu drehen? Was siehst du da als Rezept?
Also die Kollegen von den Christdemokraten haben sich lange schwer getan, damit zu akzeptieren, dass wir ein Einwanderungsland sind. Dadurch haben wir viel Zeit verloren. Weil wenn du nicht zugestehst, dass wir ein Einwanderungsland sind, dann ziehst du auch die Konsequenzen draus nicht. Weil Einwanderungsland bedeutet ja nicht, mach ich hoch die Tür, kommen alle ihr mühselig und
Und jeder kann tun und lassen, was er will. Das heißt,
ich regle es, ich steuere es, ich lege auch fest, wer kommen darf, aufgrund welcher Voraussetzungen. Vor allem regle ich, was passiert, wenn du da bist. Was sind die Voraussetzungen für Integration? Wie sieht's aus mit Schule, mit Wohnungsmarkt? Was sind die Erfordernisse fürs Ankommen und so weiter? Das haben wir zu lang versäumt. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise einräumen, ich mache es jetzt mal ein bisschen einfach, Andreas, vielleicht ein Teil der Sozialdemokratie, ein Teil der Grünen, ein Teil des liberalen Spektrums hat nicht deutlich genug gemacht, dass wir auch Anforderungen an die Migranten formulieren müssen. So, jetzt haben beide hoffentlich ihre Lektion mehr oder weniger gelernt. Jetzt kommt eigentlich die dritte Stufe. Die dritte Stufe wäre in einer idealen Welt, dass wir uns jetzt das nicht um die Ohren schlagen, weil die Einzige, die davon profitieren, ist die AfD. Die muss ja gar nichts machen. Die kann einfach zuschauen, wie über Stadtbild diskutiert wird, wie wir uns da zerlegen und wie die Kesselflicker streichen sollen. Jetzt müssten wir gemeinsam sagen, wir sind ein Einwanderungsgesetz, wir regeln, wie die Zuwanderung funktioniert, wir fordern, wir formulieren in einfachen Worten, was Integration ist, und wir trennen davon die Flucht, das Asyl, für diejenigen, die eben die Erfordernisse des Grundgesetzes, der einschlägigen Artikel erfolgen. Das könnte ein Konsens sein, so eine dritte Stufe. Und das würde ich gerne versuchen, sollte ich in Baden-Württemberg Ministerpräsident werden, so einen Konsens zu formulieren, um da einfach wieder Rationalität reinzubringen. Ich will es mal so sagen, eigentlich ist das gar nicht so kompliziert, denn wir beide sind schon länger im Geschäft. Wir erinnern uns dran, Vergewaltigung in der Ehe war in Deutschland nicht immer unter Strafe. Wir hatten das durchgesetzt. Das haben deutsche Sozialdemokraten, Grüne mit manchen Frauen in der Union durchgesetzt, aber nicht mit der Union, sondern gegen die Union. Ja. Erinnern wir uns das an das Thema, dass Männer Männer heiraten, Frauen Frauen heiraten dürfen. War das immer so? Das denken wir ja heutzutage, weit gefehlt. Das haben Sozialdemokraten, Grüne gegen die CDU durchgesetzt, mit manchen in der CDU. Und darum verstehe ich es manchmal nicht, dass Leute bei dir in der Partei, manchmal auch bei mir in der Partei, sich schwer damit tun, das jetzt stolz zu verteidigen und zu sagen, das sind alte Kämpfe, da haben wir der Gesellschaft mehr Demokratie gegeben, ganz im Sinne von Willy Brandt. Und das verteidigen wir, so wie wir es manchmal mit dem einen oder anderen katholischen Bischof gekämpft haben, so verteidigen wir das genauso gegen den einen oder anderen muslimischen Funktionär, der hier glaubt, reaktionäres Zeugs durchzusetzen. Und das müssen wir eigentlich stolz im Sinne des Republikanismus vertreten. Und umgekehrt müsste die CDU sagen, wir brauchen Zuwanderung. Ja. Also wenn jeder so ein bisschen auch ins eigene Milieu hinein Dinge sagt, die nicht jeder hören möchte, dann kriegt man das Land voran. Aber gegenwärtig ist das Gegenteil der Fall. Die Union drückt sich vor der Frage, dass dieses Land Zuwanderung braucht.
Was mich auch umtreibt, Cem, sage ich dir ganz offen, also ich gebe dir vollkommen recht, dass wir das auch, ich sag mal, versachlichen müssen, diesen Diskurs, und auch nicht so tun müssen, als ob wir irgendwie falsch verstandene Toleranz zu unserem obersten Gebot machen. Das wäre ein Fehler, weil ich glaube, da die Gesellschaft nicht mitgeht. Trotzdem interessiert mich auch immer wieder mal so ein bisschen das Psychogramm bei den Konservativen. Wenn wir jetzt mal international schauen, dann merken wir ja immer dann, wenn Konservative sich auf das Feld begeben, auf dem die Rechtsextremen ihre Kämpfe fechten, dann haben eigentlich immer die Konservativen verloren. Und ich verstehe es ehrlicherweise auch nicht bei uns, wie man glauben kann, obwohl es ja mannigfaltige Beispiele dafür gibt, dass es schief geht, wie man glauben kann, wenn man dieses Thema sozusagen immer wieder in den Mittelpunkt rückt und auch in einer Sprache bespricht, die den Leuten Angst macht, wie man dann glauben kann, dass die Leute zu einem kommen, weil sie sagen, wir müssen quasi den Diskurs wieder in die Mitte der Gesellschaft holen. Was man faktisch macht, ist ja, man lässt sich von denen von rechts außen die Themen diktieren. Und jetzt frage ich dich, du kennst ja auch einige Konservative, wann schaltet es bei denen mal, ich sage es mal ganz hart, das Hirn ein, die bisher glauben, mit dieser Strategie Erfolg haben zu können?
Da gibt es schon ein paar, aber die haben natürlich intern massive Kämpfe. Das sehen wir ja gerade mit Blick jetzt auf die Wahlen, die nach unserer Wahl in Baden-Württemberg kommen. Ich meine, die Prognosen sagen ja, dass in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern die AfD hier und da ernsthafte Chancen hat, auf Platz 1 zu kommen und möglicherweise Ministerpräsident zu stellen.
Wie stabil glaubst du, ist da die konservative Partei?
Ich mache mir große Sorgen um die Christdemokraten, um die CDU in diesen Bundesländern. Weil natürlich gibt es da heute schon Stimmen, die sagen, wir müssen mit denen dann zusammenarbeiten, tolerieren und so weiter. Und das ist, wie du gesagt hast, man kann das ja in Europa beobachten. Das ist dann immer der Anfang vom Ende des organisierten demokratischen Konservativismus. Das ist das Ende einer Mitte-Rechts-Partei, die ja auch wichtige Funktionen für die Gesellschaft hat, die Leute einbindet und historisch maßgeblich zur Stabilität dieser Republik beigetragen hat. Ich war neulich mit Joschka Fischer zusammen. Der hat nochmal beeindruckend erzählt, welche Kämpfe Adenauer, damals ja zum Teil gegen die Sozialdemokratie, beim Thema Westanbindung, EU-Orientierung, NATO-Mitgliedschaft durchgesetzt hat. Auch gegen eigene Leute, die das nicht wollen. Ja. Aber es hat dem Land gut getan, weil wir wieder stabil in der Mitte Europas sind. Ein Land, vor dem man keine Angst haben muss. Und es gibt und gab es immer die Tendenz, das rückgängig zu machen, das rückabzuwickeln. Und da muss die CDU stehen wie eine Eins, sonst verrät sie ihre eigene Geschichte. Und wer mit der AfD auch nur im Entferntesten rummacht, verrät Adenauer, verrät die Geschichte der CDU. Und ich hoffe, dass die das alle wissen und auch durchhalten. Ich will es mir da nicht leicht machen. Das ist für die auch schwer, weil sie natürlich Wähler verlieren. Die Schwäche der Bundesregierung, die Schwäche auch unseres Kanzlers gerade,
die nutzt vor allem der AfD. Mhm. Das ist ja Wasser auf deren Mühlen und ich verstehe die Nöte der CDU, aber die Antwort kann niemals sein, Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Und ehrlicherweise muss man ja sagen, euch hat es auch wehgetan bei den Arbeitern, habt ihr Leute ja auch in die Richtung verloren. Und ich glaube, die Antwort darauf ist nicht, dass wir jetzt AfD-Sprech übernehmen, sondern die Antwort darauf ist, dass wir zeigen, wir können als Demokraten erstens, so wie wir es gerade machen, anständig miteinander umgehen, über Themen ringen, ohne dass wir uns so zerlegen, dass es ein Wahlaufruf für die AfD ist. Und zweitens, wir können Probleme lösen. Wir müssen zeigen, und darum freue ich mich nicht über den Zustand der Bundesregierung, sondern sehe das mit großer Sorge, dass Demokraten, was das Thema Entbürokratisierung angeht, was Zukunftsfelder unserer Wirtschaft angeht, was ein durchlässiges Bildungssystem, Mieten, die bezahlbar sind, angeht, dass wir das können. Mit unseren Unterschieden, die wir haben, aber wir können es. Wenn wir es nicht können, dann gute Nacht.
Und genau das soll am Ende unseres heutigen Podcasts stehen, nämlich das, was wir heute gemacht haben, zu zeigen, dass Demokraten miteinander nach Lösungen suchen müssen. Und es wird immer Unterschiede geben zwischen den Vertretern der unterschiedlichen Parteien. Aber ich glaube, es sollte im Respekt voreinander passieren. Und wie du sagst, es sollte atmosphärisch so sein, dass die Menschen, dass wir nicht unterstützen einen Prozess der Delegitimierung, dass wir selbst nicht den Respekt voreinander zeigen, den andere vor demokratischen Institutionen haben sollten. Und zum anderen müssen wir, glaube ich, auch alle ein Interesse daran haben, dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Weil die Probleme sind nicht mehr, ich glaube, ganz oft nicht mehr im politischen Klein-Klein zu schaffen. Ich habe deswegen ja auch vor einiger Zeit hier in Baden-Württemberg mal angeregt, über die Grenzen Regierung, Opposition hinweg so eine Art Bildungsallianz hinzukriegen, weil ich glaube, die Themen sind größer, als man in einer Legislaturperiode bewältigen kann. Das gilt jetzt zukünftig sicher für unsere Wirtschaft. Das gilt auch für gesellschaftspolitische Fragen. Und deswegen glaube ich, unabhängig von der Frage, wer von uns beiden und auch der anderen am 8.3. wie viele Stimmen holt. Ich glaube, das sollte eine Botschaft sein, dass die, die den demokratischen Parteien angehören, willens und in der Lage sind, gemeinsam Lösungen zu finden.
Das kann ich nur unterstreichen. Also sollte ich derjenige sein, der nach dem 8. März die Nase vorne hat und Ministerpräsident wird, werde ich in welcher Form auch immer, ob in der Koalition oder in der Opposition, dann, wenn ihr das sein solltet, eng die Zusammenarbeit sucht. Dafür sind die Probleme einfach zu groß, als dass man viele grundlegenden Fragen der Energiepolitik, der Bildungspolitik, der Verkehrspolitik, Sicherheitsfragen mit 51% gegen 49% lösen kann. Spätestens im Bundesrat sieht man sich wieder. Einer von uns beiden wird dann dort das Sagen haben über die Bundesregierung und wir werden einander brauchen und wir sind gut beraten, wenn wir alle zeigen, wir haben verstanden, wie ernst es um unser Land bestellt ist. Wir haben jetzt ja gar nichts gesagt zu den Bedrohungen von außen. Putin, wir sehen gerade wieder Trump, die Ukraine verscherbelt an Putin. Und auch das sollte uns ja nochmal ein Weckruf sein. Wir haben nicht mehr so viele Freunde in der Welt. Wir haben leider einige, die mal unsere Freunde waren, verloren an die radikalen Kräfte. Umso mehr ist es wichtig, dass wir im Land unter Demokraten bei allem Streit zusammenarbeiten und mit den Partnern, die wir in der Welt haben, die eine ähnliche Werteordnung wie wir, die Zusammenarbeit suchen. Einfach weil wir, denke ich, gemeinsam unseren Kindern eine Welt hinterlassen wollen, wo nicht das Recht des Stärkeren gilt, wo nicht diejenigen bestimmen, die mit Gewalt ihre Interessen durchsetzen wollen, mit Unterdrückung, mit Fanatismus, mit Hass, sondern die an die Werte glauben, wo die deutsche Sozialdemokratie einen unheimlich großen Anteil daran hat. Die Werte der Aufklärung, die Werte der Gerechtigkeit, der Solidarität. Wenn man Christ wäre, würde man sagen, die Werte der Nächstenliebe. Man kann das ja aus unterschiedlichen Herkünften herleiten, aber wir landen immer bei dem, was in unserem wunderbaren Grundgesetz steht,
und das gilt's zu verteidigen. Genau, und da ich glaube, Baden-Württemberg ein wichtiges Land in Deutschland und ich weiß auch von Gesprächen mit Leuten aus anderen Ländern, dass viele auch nach Deutschland blicken, weil Deutschland immer noch ein Stabilitätsanker auch in Europa ist und ich glaube, das bezeichnet. Das
muss auch so bleiben.
Das muss so bleiben und das bezeichnet aber auch die Verantwortung, die wir alle gemeinsam haben. Lieber Cem, ganz herzlichen Dank. Am Ende meines Podcasts kommt immer der berühmte Satz von AC/DC: It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Das sagt, glaube ich, alles auch über die politischen Herausforderungen. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Mich hat es wieder mal gefreut. Lieber Cem, das war ein schönes Gespräch und ich freue mich auf einen fairen Wahlkampf mit dir. Herzlichen Dank.
Ciao.